Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es darum, wie sich Dienstleisterinnen und Dienstleister auf Menschen mit Demenz einstellen können. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Die Diagnose Demenz ist ein Schock. Für die Betroffenen selbst ebenso wie für Angehörige und Freunde. Aber damit ist das Leben noch lange nicht vorbei. Wir entscheiden, wie wir mit Veränderungen umgehen. Wir können umdenken und Menschen mit Demenz in unsere Mitte nehmen. Mit Humor gelingt das leichter. Das zeigen der Gerontologe Professor Dr. Thomas Klee und der Zeichner Peter Geimann in ihrem Buch Demensch. Darin kombiniert das Erfolgsduo einfallsreiche Cartoons mit Stimmen aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Persönliche Erfahrungen treffen auf neue Sichtweisen zu einem Thema, das alle Generationen betrifft. Demenz immer wieder neu sehen lernen. Mit dem Buch Demensch fällt das ganz leicht. Die Neuauflage ist jetzt erhältlich auf www.medhoch2-verlag.de/demensch.
Rama, was ist denn Rama? Was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Rama.
Kann ich behilflich sein? Suchen Sie die Rama?
Ja.
Die steht da hinten, zwei Gänge weiter.
Wo genau?
Also sie ging jetzt hier geradeaus den Gang runter, am Ende dann rechts, dann nochmal ganz durch, hinten rechts rumherum und da sind noch ein paar Kühlregale und da steht auch die Rama. Direkt neben dem Joghurt.
Danke.
Eine typische Supermarktsituation. Die alte Dame läuft nach dieser Wegbeschreibung ziellos durch den Supermarkt und kauft dann statt der Margarine auf ihrem Einkaufszettel viel zu viele Packungen Toilettenpapier. Diese Szene stammt aus einem von vielen Filmen der Initiative Demenzpartner, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, niedrigschwellig zum Thema Demenz zu sensibilisieren. Anna Gaussmann leitet die Initiative, die 2016 von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ins Leben gerufen wurde, gemeinsam mit ihrer Kollegin Jessica Dinter.
Menschen mit Demenz sind nicht immer gleich hochaltrig und nicht immer gleich bettlägerig. Menschen mit Demenz können einfach ganz normal in unserem Alltag mit uns leben. Und nichtsdestotrotz kann es doch noch immer zu ein bisschen konfliktaufgeladenen Situationen kommen, da natürlich, ich sag mal, die breite Bevölkerung da noch gar nicht so richtig drauf eingestellt ist. Und genau hier möchte die Initiative Demenzpartner eigentlich ansetzen.
Die Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne richtet sich auch an Dienstleisterinnen und Dienstleister und stellt unter anderem kostenfreie Schulungsmaterialien zur Verfügung für Menschen, die zum Beispiel in Apotheken, Banken und Sparkassen, im Einzelhandel, Personennahverkehr, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei beschäftigt sind, also für Menschen, die in ihrem Arbeitsalltag immer wieder mit Menschen mit Demenz in Berührung kommen. Im Demenzpartner-Webtraining können diese sich online informieren. Den Link dazu finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich kostenfrei anmelden und einiges über Demenz erfahren, über Hauptmerkmale, Häufigkeit, Risikofaktoren und Vorbeugung, Verlauf und auch das Erleben von Menschen mit Demenz. Das alles fundiert und dennoch leicht verständlich, auch mit Filmen, die Alltagssituationen zeigen und diese dann mit Informationen zu dem jeweiligen Thema auflösen. Anna Gaussmann.
Ganz klassisch ist natürlich die Situation im Supermarkt, dass zum Beispiel eine ältere Person wahllos zum Beispiel ein Produkt in den Einkaufswagen schmeißt und hat auf einmal 20 Mal die Butter. Und natürlich ist es schon ein bisschen, wenn jetzt nicht vielleicht gerade Weihnachtszeit ist und gebacken wird, 20 Päckchen Butter braucht man die wirklich als alleinstehende Person oder tatsächlich wirklich orientierungslos durch die Gänge etwas irrt, ne? Und vielleicht dann doch schon mal nach Hilfe gefragt wird, aber natürlich auch mit der Erklärung, drittes Regal links und dann ganz am Ende vielleicht offensichtlich nicht mehr so richtig was anfangen kann. Typisch ist zum Beispiel auch eine Situation, es kommt zum Bezahlvorgang an der Kasse Und augenscheinlich ist vielleicht das passende Geld in der Geldbörse, aber es wird nicht richtig mehr mit dem Zahlungsmittel umgegangen. Ja, es führt zu Verzögerungen, andere Kundschaft ist vielleicht genervt, vielleicht sogar auch der Kassierer oder die Kassiererin, weil es einfach den Betrieb ein bisschen aufhält. Ich glaube, wir alle kennen die Situation, dass mittlerweile schon auch geholfen wird, gerade bei so Bezahlvorgängen, aber hier könnte natürlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr passieren. Und dann ist es vielleicht sogar auch noch so, dass Sachen nicht bezahlt werden. Und das sind dann oftmals diese konfliktgeladenen Situationen. Das ist offiziell oftmals schon als Diebstahl eingestuft und es wird die Polizei gerufen. Obwohl vielleicht die Person gar nicht mehr genau wusste, dass sie so viele Sachen nicht bezahlt hat oder ähnliches.
Auch hierfür wird ein Beispielfilm gezeigt. Eine Angehörige wendet sich an den Marktleiter und bespricht mit ihm, dass sie bei ihrem demenzkranken Vater Waren gefunden hat, die nicht auf dem Kassenzettel stehen. Um ihrem Vater die Möglichkeit zu lassen, selbstständig einzukaufen, sind sie und der Marktleiter nun einmal im Monat verabredet, damit sie eine eventuelle Restsumme begleichen kann. Auch im öffentlichen Personennahverkehr gibt es immer mal wieder Situationen, mit denen sich zum Beispiel Busfahrerinnen und Busfahrer konfrontiert sehen.
Eine Person steigt vielleicht ein, fragt vielleicht sogar noch, ich muss an der und der Station aussteigen und steigt nicht aus, weiß dann aber auch nicht mehr, wenn sie angesprochen wird, Entschuldigung, Sie wollten doch hier an der Heinz-Müller-Straße aussteigen, dass sie vielleicht noch kurz vorher nach dieser Station genau gefragt hat oder ganz am Ende auch nicht aussteigt oder vielleicht auch die Situation hat, sie steigt ein und sagt, sie möchte zur Schule gehen und ist aber augenscheinlich hochaltrig und es ist klar, sie möchte nicht ihre Enkel dort abholen, sondern hat das Bedürfnis selbst, ihren Schulweg anzutreten.
Hier bietet die Initiative Demenzpartner als bundesweite Service- und Vernetzungsstelle Schulungsmaterial an. Das ist aber nicht alles.
Wir arbeiten bundesweit mit ganz vielen engagierten Organisationen, Institutionen und auch Einzelpersonen zusammen, die kostenfreie Veranstaltungen anbieten. Und wir sprechen momentan von 1300 Kursanbietern in ganz Deutschland und die haben einfach dazu beigetragen, dass wir jetzt schon von über 130.000 Personen sprechen, die solch eine kostenfreie Veranstaltung zum Thema Demenz besucht haben.
Diese lokalen Anbieter finden sich im besten Fall zusammen, bilden runde Tische. Ein tolles Beispiel findet sich in Hamburg.
Unsere Schulungsmaterialien mit der Apotheke sind mit einer ganz engagierten Apothekerin aus dem Raum Hamburg entstanden, die genau sowas sozusagen macht. Die macht Netzwerkarbeit vor Ort. Das ist halt etwas, wo sie meinte, davon profitiert das ganze Quartier. Ja, das ist ja dann nicht nur die Apotheke, die mit am runden Tisch sitzt, das ist dann auch der Einzelhandel, der Hörakustiker, der Optiker, alles Mögliche. Ne? Also die gemeinsam sich, sage ich mal, für ein demenzsensibleres Quartier einsetzen. Und wir als Koordinierungsstelle können das unseren Akteuren nur mit auf den Weg geben.
Begonnen hat alles mit meiner Weiterbildung in geriatrischer Pharmazie, also der Arzneimitteltherapie bei Älteren, wo natürlich das Thema Demenz auch eine große Rolle spielt. Und als ich diese Weiterbildung beendet habe, haben wir in der Apotheke zufällig aus dem Demenznetzwerk bei uns im Stadtteil Bergedorf in Hamburg eine Einladung bekommen zu einem Demenz-Netzwerktreffen. Und das hat mich interessiert, da bin ich da hingegangen und war ehrlich gesagt ziemlich begeistert davon, was da für Menschen sitzen, die sich eben engagieren mit dem Ziel, Menschen mit Demenz in der Mitte der Gesellschaft zu halten und bestmöglich zu versorgen.
Sabine Haul hat Pharmazie studiert und arbeitet in einer öffentlichen Apotheke.
Also erstmal muss man sagen, dass wir Apotheken eben eine extrem niedrigschwellige Anlaufstelle sind, gerade auch für jemanden, der selber von Demenz betroffen ist, weil das Apotheken-A genauso wie das Sparkassenzeichen einfach einen hohen Wiedererkennungswert hat. Jeder Stadtteil hat seine Apotheke und die Menschen kommen zu uns mit allen ihren Fragen rund um das Thema Gesundheit. Manchmal kommen sie auch einfach, um sich helfen zu lassen. Und so haben wir natürlich einen sehr niedrigschwelligen Zugang und können dann auch erkennen, wenn ein Bedarf besteht nach Unterstützung und können dann auch entsprechend die Menschen weiterleiten, ihnen Hilfestellung geben und brauchen selber dafür allerdings auch viel Fachwissen im Umgang mit Menschen mit Demenz vor allen Dingen auch, um eben auch zu erkennen, wenn ein Bedarf da ist, wenn vielleicht die Person es selber noch nicht erkannt hat.
In der Apotheke erleben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen häufig Situationen, in denen Menschen mit Demenz verärgert sind, unsicher oder ängstlich.
Wir erleben zum Beispiel, dass jemand sich beschwert, dass wir ein Medikament nicht geliefert haben oder er nicht das richtige Medikament bekommen hat oder er möchte etwas abholen, was er am Tag vorher schon abgeholt hat. Wir erleben, dass Menschen nicht mehr das Kleingeld zählen können und uns einfach das Portemonnaie hinhalten oder bei Fragen nach einer Befreiung von der Rezeptgebühr zum Beispiel völlig überfordert sind oder auch wirklich auffällig ungehalten sind, nicht verstehen, was wir ihnen erklären, wenn wir ihnen zum Beispiel ein Medikament noch nicht mitgeben können, wenn ein Lieferengpass besteht, dass wir da Schwierigkeiten haben, das zu erklären. Und je besser geschult das Personal ist, desto adäquater kann man darauf reagieren. Wir erleben auch, dass jemand im Sommer mit dem Wintermantel kommt oder nicht mehr nach Hause findet. Also es ist oft bei den Patienten eben eine Stresssituation und das Personal weiß ja um die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz. Das ist unsere Ausbildung, die uns das ja schon per se mitgibt. Aber es ist natürlich auch toll, wenn das Personal nochmal besonders geschult ist im Umgang mit Menschen mit Demenz. Dann kann man viel besser darauf reagieren, liebevoll und ruhig, um auch dem Menschen den Stress zu nehmen und dann auch entsprechend weiterzuhelfen.
Dies gilt für alle Dienstleisterinnen und Dienstleister gleichermaßen.
Wichtig ist, dass man nicht belehrt oder kritisiert oder genauso ungehalten reagiert oder immer wieder versucht, dasselbe zu erklären, was ja ganz offensichtlich nicht verstanden wird. Wichtig ist, Sicherheit zu geben. Und die Apotheke ist ja selber auch ein Umfeld, das ist häufig voll und laut. Damit ist ein älterer Mensch per se schon überfordert, dass man erstmal vielleicht die Räumlichkeit wechselt, also dass man in den ruhigen Beratungsraum geht, dass man Körperkontakt sucht, also die Hand auf die Schulter legt und den Menschen einfach an die Seite nimmt, dafür sorgt, dass er sich erstmal beruhigt, um dann auch zu verstehen, was ist sein Anliegen, was ist sein Problem und wie können wir helfen.
Apothekerinnen und Apotheker können auch mögliche Gefährdungen erkennen und sie können dann auch handeln, erst recht in einem lokalen Netzwerk, wie es in Hamburg-Bergedorf vorhanden ist.
Was wir häufig haben, wenn da jemand vor uns steht, der zweimal am Tag Schmerztabletten holt und wir haben keine Angehörigen, niemanden, den wir ansprechen können. Oder was wir auch erlebt haben, eine Dame, die eben was gekauft hat und nach 2 Minuten wieder zurückkam und sagte, sie findet nicht mehr nach Hause. Und das ist dann auch eine herausfordernde Situation. Wie geht man damit um? Wir haben ja auch eine Schweigepflicht. Aber da gibt es gute Möglichkeiten, was man da tun kann. Also wenn jemand nicht nach Hause findet oder in großen Mengen Medikamente kauft und der Verdacht besteht, dass der Übergebrauch da ist, dann habe ich die Möglichkeit bei Verdacht, tatsächlich entweder das Amtsgericht zu benachrichtigen und das ist dann keine Schweigepflichtsverletzung, weil es ist ja ein Verdacht auf eine Erkrankung, die derjenige selber nicht mehr einschätzen kann. Und dann wird vom Amtsgericht jemand bestellt, der dort nach dem Rechten sieht. Andere Möglichkeit ist, wir haben bei uns im Bergedorf den Stadtteilpolizisten, mit dem arbeiten wir auch zusammen. Auch den können wir anrufen oder auch benachrichtigen und der guckt meistens dann schon in seinem Programm. Oft sind diese Menschen dann dort schon auch registriert und aufgefallen, weil vielleicht auch Nachbarn oder andere schon mal die Polizei gerufen haben. Das darf man durchaus immer dann, wenn der Verdacht besteht, dass dieser Mensch in irgendeiner Weise auch gefährdet ist. Das muss man dann sicher auch selber abschätzen. Und der Stadtteilpolizist ist jetzt auch nicht so, dass der dann kommt und das ist wie eine Festnahme, sondern der klingelt dann einfach bei der Person zu Hause. Und es gibt zumindest bei uns in Hamburg dann eben auch eine ganz allgemeine Ansprache, die er dann hat, dass er einfach sagt, die Polizei klärt ja auf über Gefahren für Senioren und meistens wird er dann auch hineingebeten und macht sich dann ein Bild und dann wird entsprechend geschaut, gibt es Angehörige, die benachrichtigt werden, muss ein rechtlicher Betreuer bestellt werden und so werden diese Menschen dann zurückgeführt in das Versorgungssystem.
Eine von Frau Hauls Aufgaben ist die Beratung von Menschen mit Polymedikation, also von Menschen, die viele Medikamente nehmen und damit eventuell Probleme haben. Das ist eine Dienstleistung, auf die jede Person Anspruch hat, die mehr als 5 Medikamente einnimmt. Die Beratung ist kostenfrei und alle 12 Monate möglich. Informationen dazu in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Und jetzt gehen wir auf Reisen.
Wenn Sie jetzt das Bild vor Augen haben, ich sitze in meiner DB-Information, da steht eine Schlange von, weiß nicht, ganz vielen Menschen, die alle etwas möchten. Ne? Gerade in Frankfurt, wo Sie auch mehrere Mitarbeitende an der DB-Information haben, dann kann ich die auch verlassen, kann nach draußen gehen zu den Menschen, ne? Dass ich einen direkten Kontakt habe. Ist ja schon mal was anderes, als wenn ich durch eine Scheibe mit einem Lautsprecher spreche. Das ist so der erste Schritt. Dann haben viele unserer Bahnhöfe die Möglichkeit, dass es eine Sitzgelegenheit in der Nähe der DB-Informationen gibt, ne, und dass ich mich mit den Menschen da auch kurz zurückziehe, um die Situation zu klären. Ich kann natürlich auch, wenn ich merke, oh, ich brauche noch einen höheren Grad an Ruhe, den ich in der großen Bahnhofshalle gar nicht leisten kann, auf meine Kollegen bei der Bahnhofsmission zugehen. Weil an den großen Bahnhöfen haben wir die Bahnhofsmission, deren Aufgabe ja auch die Unterstützung der Reisenden ist. Und dann kann ich mich auch dorthin wenden, gemeinsam mit dem demenzerkrankten Menschen dahingehen und sagen, ich brauche mal eure Unterstützung, ne? Könntet ihr mir helfen? Und dort entweder einen ruhigen Raum suchen oder mir sogar eben die Unterstützung der Mitarbeitenden mit dazu rufen, die natürlich auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit haben und auch die entsprechende Ausbildung, ne, in solchen Situationen zu unterstützen.
Claudia Schlobach trainiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den DB-Informationen. Reisen ist ja per se stressig. Bahnhöfe, sie hat es gesagt, sind hektisch und laut. Das ist kein gutes Umfeld für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Umso wichtiger, dass die Personen hinter den Infoschaltern wissen, wie sie mit Menschen mit Demenz am besten kommunizieren und wann es angezeigt ist, externe Unterstützung zu holen.
Wenn Sie natürlich merken, dass da ein Mensch ist, der einen anderen Hilfebedarf hat, was vielleicht auch eine Gefährdung sein kann, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass ich ihn oder sie in Anführungszeichen nicht einfach in den Zug setze, sondern erkenne, oh, ist es möglich, dass hier, ne, eine Verwirrtheit vorliegt oder der Mensch da vielleicht uns sozusagen auf der Reise in Anführungszeichen verloren geht und dann entsprechend empathisch zu handeln und auch die Fürsorge leisten zu können für diese Menschen.
Bei großen Störungen wie Zugausfällen kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Schaltern natürlich an ihre Grenzen.
Wenn dann 300 Menschen an der DB-Information in der Schlange stehen und alle haben die Sorge, wie komme ich heute nach Hause, und dann würde mir in der Menge der Menschen, ne, jemand auffallen, ich übertreibe jetzt mal, der vielleicht auch mit einer Bekleidung steht, wo ich sage, oh, ist das jetzt alles okay, ne, mit dem Bademantel vielleicht, dann immer würden wir an unsere Grenzen kommen und uns Unterstützung über die 3S-Zentrale beziehungsweise die Bundespolizei holen und darum bitten, ne, denjenigen in seine Obhut zu nehmen. Wir wissen ja auch, dass die Kollegen entsprechend ausgebildet sind und durch sensible Fragestellungen auch Informationen bekommen. Gibt es vielleicht eine Vermisstenmeldung oder, ne, wurde jemand gesucht und können dann halt schneller helfen als wir.
Was ich vorher nicht wusste: Die DB fasst den Begriff Mobilitätseinschränkung sehr weit. Man kann bei der Mobilitätsservicezentrale anrufen, wenn eine Fahrt mit einem Menschen mit Demenz ansteht. So bleibt man ganz auf die Person konzentriert und nicht auf einen eventuellen Gleiswechsel.
Das ist vielleicht jetzt eher für Angehörige von Demenzerkrankten interessant, wo ich auch eine Anmeldung für eine Ein-, Aus- und Umstiegshilfe geben kann, wenn ich eben bewusst reise, weil, ne, demenzkranke Menschen möchten ja mit ihren Angehörigen auch reisen, und dann hilft es mir ja manchmal, dass ich Unterstützung habe beim Ein-, Aus- oder Umsteigen, wenn ich mit Gepäck unterwegs bin und. Und das haben wir sozusagen auch als Unterstützungsleistung eher in der Prävention.
Die Kontaktdaten der Mobilitätsservicezentrale finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de.
Das, was ich mitbekomme, ist bei uns im Unterricht, dass ich vor 4-5 Jahren mal so die Schüler gefragt habe, ich sag mal so eine Durchschnittsklasse bei uns, so 25 bis 30 Leute, wer von ihnen hatte schon mal Kontakt mit Menschen mit Demenz? Und vor 4-5 Jahren war das so, dass vielleicht 10-15% sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich hatte da mal einen Kunden. Mittlerweile melden sich 100%.
Das ist Katrin Fagt. Sie ist unter anderem Hörakustikmeisterin und arbeitet seit mehr als 15 Jahren an der Akademie für Hörakustik in Lübeck. Das Interesse der Lehrlinge und Meisterschülerinnen und Schüler am Thema Demenz nimmt zu. Denn bei der Anpassung eines Hörsystems kommen die Hörakustiker und Hörakustikerinnen den Menschen sehr nah. Persönlich, denn sie müssen viel über die Bedürfnisse und damit über den Alltag erfahren, aber auch körperlich. Denn sie arbeiten halt nah am Ohr, am Körper.
Die Messungen sind zwar dieselben, und auch dieselben Ergebnisse. Nur der Weg, wie wir diese Messungen durchführen, der muss halt anders gemacht werden. Wir nehmen zum Beispiel, also wir müssen ja einen ganz normalen klassischen Hörverlust aufnehmen, sage ich mal so, also um rauszufinden, wie gut kann ein Mensch noch hören. Und das haben bestimmt einige von Ihnen schon mal mitgemacht, so ich bin beim Ohrenarzt oder halt beim Akustiker, ich kriege Kopfhörer auf und dann heißt es so, ich spiele Ihnen jetzt ein paar Töne vor, die sind laut, leise, hoch und tief und Sie sagen mir Bescheid, so wie Sie den Ton gerade eben hören. Und allein diese Einweisung wäre für einen Menschen mit Demenz viel zu kompliziert. Das heißt, wir müssten also da schon mal anfangen, dass wir sagen, wie erkläre ich dem Menschen das, dass er das halt auch einfacher versteht. Und wir empfehlen den Schülern halt auch immer oder den Akustikern, teilt die Messung auf, überfordert die Kunden nicht sofort. Ich sag mal, so eine komplette Messung dauert teilweise bis zu einer halben Stunde. Das ist echt Gibschub und ziemlich zügig. Und bei Menschen mit Demenzen würden wir halt sagen, teilt das in zwei Messungen locker auf, gebt euch Mühe, dass ihr also noch mehr Zeit nehmt für diese Kunden.
Ihr Credo in der Arbeit mit Kundinnen und Kunden mit Demenz?
Ruhiger, langsamer Umgang, also den Kunden noch viel mehr beobachten in seiner Körpersprache, distanziert er sich von mir, kommt er immer dichter. Und das, was als anstrengend, sagen wir es mal so, oder als Herausforderung, noch viel besser gesagt, für die Akustiker ist, sich Zeit zu nehmen, ganz viel Zeit. Also unser tägliches Akustikergeschäft ist wirklich so im Stundentakt eigentlich terminiert und wenn das Geschäft gut läuft, hast du da 2, 3 Kunden parallel, dass man einfach sagt, Leute, nehmt euch für Menschen mit Demenz noch mehr Zeit, also fast das Doppelte an Zeit. Nicht, dass es hektisch ist, schnell zwischendurch irgendwas, sondern dass man wirklich sagt, viel Zeit, dann versuchen wir auch gerne ins Separé mit diesen Kunden zu gehen, dass wenn irgendwie wirklich was sein sollte, das vielleicht nicht unbedingt vorne so halbwegs im Schaufenster passiert, dass die sich so ein bisschen wohler fühlen, ne? Und halt auch viel in Verbindung mit den Angehörigen arbeiten.
Zu schnelle Annäherung, Hektik und der unbekannte Ort können durchaus dazu führen, dass ein Kunde oder eine Kundin rüde reagiert.
Also A ist es wichtig, dass ich weiß, warum dieser Kunde das gerade tut. Ebenfalls auch wieder ganz klar zu machen, dass das nichts Böses ist, dass er selbst vielleicht gerade gar nicht weiß, in welcher Situation sich befindet. Und wir sensibilisieren die Schüler in dem Sinne, dass man sagt, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt irgendwo gerade, ihr wisst eine Sekunde vorher noch, wo ihr seid und eine Sekunde später ist alles fremd und man möchte ans Ohr ran, man möchte eine Messung machen, es steht ganz viel Technik vor einem, vielleicht ist der Angehörige auch gerade mal draußen und er wird gesucht und solche Sachen. Also ja, ganz viel Einfühlungsvermögen.
Oftmals gibt es die Sorge, dass ein Mensch mit Demenz nicht mehr adäquat reagieren kann und dementsprechend das Hörsystem nicht richtig funktionieren wird. Diese Sorge kann Frau Vagt nehmen.
Es gibt für uns technische Mittel, um wirklich sicher zu sein, ob dieser Hörverlust richtig ist oder nicht. Wir können zum Beispiel auch messtechnisch nachweisen, was wirklich direkt vorm Trommelfell ankommt und ob dieser Kunde das bräuchte oder nicht. Also es gibt genug Tricks, wo wir rausfinden können, ob der Kunde das wirklich richtig meint und richtig angibt. Also messtechnisch haben wir die Chance dazu. Und das Schöne ist halt, jeder Kunde darf eine längere Zeit Geräteprobe tragen. Das heißt, es ist nicht so wie beim Optiker, wo man hingeht und sagt, ich kriege jetzt eine Brille, dann wird die gemacht, die musst du auch kaufen. Sondern hier ist es wirklich so, Sie können zum Akustiker hingehen und sagen, ich glaube, ich habe einen Hörverlust oder mein Angehöriger hat einen Hörverlust, können wir das mal ausprobieren? Dann kann dieser Kunde mit diesem Hörsystem halt losgehen und man testet das Ganze und der Kunde kommt wieder und berichtet, das war gut oder war schlecht. Und dann, selbst wenn man mitkriegt, das funktioniert nicht, ist man nicht verpflichtet, diese Hörsysteme zu kaufen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um so ein bisschen diese Angst auch vor dem Finanziellen so ein bisschen zu nehmen.
Es passiert gerade in Bezug auf Demenz viel in der Gesellschaft und bei Menschen, die im Dienstleistungssektor arbeiten. Alle, die ich für diese Sendung gesprochen habe, eint das, was Frau Vagt hier für ihren Beruf feststellt.
Bei uns ist jeder Kunde herzlich willkommen. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern ein ganz großer Part von unserem Beruf ist Empathie Und da legen wir viel Kraft und Energie rein, um zu sagen, jeder Kunde ist individuell und einzigartig und bei uns herzlich willkommen. Wir tun aktuell alles dafür, dass ganz viele Hörakustiker, auch die vom älteren Schlag, sag ich mal, aktuell geschult werden können zum Thema Demenz und auch jeden Kunden wissen, wie sie damit umgehen können.
Ich bin der Meinung, dass gerade wir Friseure so viel mehr können als nur Haare schneiden. Ich glaube gar nicht, dass das alles so schwer ist. Und dass das halt klar eine andere Form des Handwerks ist, aber eine sehr, sehr wertvolle. Und ich denke, dass gerade wir Friseure einen immensen Beitrag zum Thema Umgang mit demenziell erkrankten Menschen leisten können. Und ich würde mir einfach wünschen, Friseuren da die Scheu einfach zu nehmen und zu zeigen, was für eine tolle Arbeit das ist.
Martina Schäfer ist, Sie hören es schon, eine Friseurin aus und mit Leidenschaft, die sich auf die Arbeit mit Menschen mit Demenz spezialisiert hat.
Also ein Friseurbesuch verbindet man ja im Prinzip mit was Schönem. Ja, und das sind ja einfach auch solche Momente, wo man Erinnerungen wecken kann. Die Berührung durch das Haare gleiten, ja, mit dem Kamm durch die Haare kämmen. Das Gefühl einfach, die Gerüche, die beim Friseur sind, ja, sei es das Haarspray. Man kann einfach so viel Gutes tun, die sich vielleicht in dem Moment einfach auch schlecht fühlen, nicht gut fühlen, nicht gebraucht fühlen oder wie auch immer. Man gibt ihnen mit einem Friseurbesuch ein Stück Würde zurück, würde ich einfach mal sagen.
Frau Schäfer hat 7 Jahre lang als mobile Friseurin auf Demenzstationen Haare geschnitten.
Da stand mir das Pflegebad zur Verfügung. Wie stellt man sich so ein Pflegebad vor? Das ist halt natürlich von unten bis oben gefliest und alles sehr kahl natürlich eingerichtet, so dass man es natürlich auch gut reinigen kann, was ja auch verständlich ist. Aber ich denke mir dann immer, jetzt stellt man sich mal vor, setzt man sich selbst gern in so einen Raum und möchte die Haare geschnitten haben. Ich glaube, die wenigsten fänden das ansprechend. Und da hast du halt einfach auch schon gemerkt, dass eine gewisse Unruhe entstand, ja. Ich habe einfach gewusst und gespürt, dass man allein schon auch von der Umgebung her vieles verändern kann und das auch sehr großen Einfluss darauf hat, wie der Mensch sich in dem Moment fühlt. Und ich habe dann im Rahmen meiner Betriebswirtsausbildung ein Konzept erstellt und habe nun ein Haarstudio eingerichtet, das eben speziell so ein bisschen auf die Bedürfnisse dieser Menschen ausgerichtet ist. Ich habe sehr viele Erinnerungsstücke hier stehen, auf meinen Plätzen zum Beispiel Sammeltassen, die früher in jedem Haushalt da waren. Die gab es zur Konfirmation oder zur Hochzeit. Und ich möchte sagen, jeder Zweite, der hier bei mir auf dem Stuhl sitzt und diese Tassen sieht, fängt sofort an zu erzählen, weil jeder irgendeine Geschichte erzählen kann zu diesen Tassen, die es, wie gesagt, früher in jedem Haushalt gab. Dann habe ich halt ja viele Erinnerungsstücke aus den alten Zeiten. Ich habe ein altes Radio hier. Ich habe alte Bilder auch von meiner Familie hier aufgehängt. Dann snusel ich hier. Snuseln ist halt eine Form von ja beruhigender Musik und angenehme Lichterspiele. Ich habe Wassersäulen, wo total gut ankommen immer. Da sind dann so kleine Fische drin. Und dann sitzen die hier und du merkst sofort, ja, wie so ein gewisses Entspannungsgefühl entsteht und viele dann dabei auch einschlafen, ja, und du dann wirklich in Ruhe arbeiten kannst. Und ja, also es ist halt einfach eine sehr beruhigende Wohnzimmeratmosphäre, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Frau Schäfer betreibt einen Friseursalon in einer Seniorenresidenz in Essenheim bei Mainz und kennt mittlerweile ihre Kundinnen und Kunden. Das Konzept kommt meistens an.
Die Tür geht auf und dann schauen sie erstmal mit großen Augen, weil das schon so ein bisschen ist wie so eine ganz andere Welt, wenn man hier bei mir reinkommt. Und dann ist im ersten Moment auch mal eine Skepsis da, weil sie dann vielleicht schon zum Pfleger gesagt hat, was, Haare schneiden? Ich muss keine Haare schneiden und wer soll das überhaupt bezahlen? Und dann empfange ich sie erstmal ganz, ganz herzlich und sage ihr auch, dass ich mich freue, dass sie da ist und dass ich sie schon so lange nicht mehr gesehen habe und ja, wie schön ich es finde, dass sie zu mir gekommen ist. Und dann merkst du auch schon, auch wenn du dann den Blickkontakt aufnimmst, dann merkst du einfach schon, wie so die erste Skepsis einfach vergeht und schon so ein leichtes Vertrauen kommt. Natürlich ist es auch immer tagesformabhängig. Und ich sage auch nicht, dass das immer funktioniert, ja. Aber wenn es tatsächlich dann so ist, dass Renate jetzt sagt, nein, ich will aber nicht, ja, dann ist es so, dann lasse ich sie auch, ja, und dann bringe ich sie auf den Wohnbereich zurück und sage, wir gehen jetzt wieder hoch, dann mache ich dir einen Kaffee, ja, und dass man einfach auch mit einem guten Gefühl aus der Situation wieder rausgeht. Wenn sie bleibt, dann ist das natürlich schön, ja, dann fange ich an, ihr die Haare zu waschen und im Prinzip alles genauso wie bei einem normalen Friseurbesuch auch, ja. Mittlerweile kennt man ja dann auch seine Kunden. Ich mache mir zum Beispiel auch zu den meisten Notizen, was haben die denn zum Beispiel früher gearbeitet, was war so der Lebensinhalt? Und dann fängt man einfach an, auch davon zu erzählen. Zum Beispiel, dass man weiß, dass bei der Renate zum Beispiel, die hat zwei Brüder gehabt, die ihr sehr wichtig waren. Und dann fange ich einfach an, ein Gespräch zu führen mit ihr von ihren Brüdern. Und ich weiß, dass sie früher Kinderfrau war, auf Kinder aufgepasst hat. Und dann versucht man einfach, so einen Ansatz zu finden. Und in diesen Momenten fängt man ja dann auch schon an zu arbeiten, ja. Und das ist im Prinzip das Ganze, ne? Der Mensch, der sitzt da, fängt an, dir zu vertrauen, fängt an zu erzählen. Du gehst auf die Erzählungen ein. Du kannst dann in dem Moment einfach auch die Haare schneiden, ja? Dann gibt's natürlich auch Kunden, die demenziell sind, die keine zusammenhängende Sätze sprechen. Dann ist das so. Dann geht man einfach immer individuell auf die Sätze ein, die er halt gerade sagt. Ich hatte mal eine Kundin, die hat immer gesagt, nee, sie möchte jetzt nicht zum Haare schneiden, sie muss in den Garten die Erdbeeren pflücken. Und dann habe ich die quasi auch schon so abgeholt und habe gesagt, komm, wir gehen heute in den Garten, wir müssen mal nach der Erdbeeren gucken. Und wir sind ja hier im Mainzer Raum und natürlich dann auch immer so ein bisschen in dem Platt, was wir hier sprechen, mainzerisch, gell? Und ja, und das ist halt einfach schön. Oder das ist halt wichtig, dass du solche Ansatzpunkte hast. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man eine gewisse biografische Vorarbeit leistet. Das hört sich so umfangreich an, aber das ist es gar nicht. Denn ich weiß ja auch von meinen Kunden, die jetzt nicht an Demenz erkrankt sind, was sie für Berufe machen oder was so ihr Lebensinhalt ist, was sie gerne machen, von was sie gerne erzählen und gehe da ja auch drauf ein.
Nun gibt es nicht überall solche spezialisierten Salons wie den von Frau Schäfer. Es wäre doch toll, wenn Menschen mit Demenz in jeden Laden gehen könnten und dort adäquat bedient werden. Deshalb gibt Frau Schäfer Workshops für Kolleginnen und Kollegen.
Es herrscht ja in einem, in Anführungszeichen, normalen Friseurgeschäft schon auch eine ganz andere Geräuschkulisse, ja, also als jetzt bei mir zum Beispiel. Es ist ja so, dass ein Friseur meistens mehrere Kunden gleichzeitig bedienen muss. Dann klingelt noch das Telefon, es kommt noch Laufkundschaft rein. Und das bedeutet natürlich immensen Stress, ja. Von daher ist es einfach wichtig, zu lernen oder zu wissen, wie gehe ich in diesem Moment eben mit einem Menschen, der an Demenz erkrankt ist, um. Ihm einfach die Möglichkeit zu geben, sich gut aufgehoben und beschützt zu fühlen. Einfach eine Atmosphäre zu schaffen, in der er sich beschützt fühlt und Vertrauen schöpfen kann, ja. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man wirklich auch mit vielen Kleinigkeiten herstellen. Wenn ein Mensch, der an Demenz erkrankt ist, immer wieder dasselbe sagt oder immer wieder dasselbe fragt oder vielleicht sogar anfängt zu weinen oder zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder ja, es gibt ganz viele Situationen. Und da ist es einfach ganz wichtig zu lernen, wie gehe ich mit dieser Situation um, um das einfach stressfreier zu gestalten und somit man auch die Ruhe eben wieder auf den Mensch, der da sitzt und eben Angst hat, dass der Mensch einem einfach auch vertraut und spürt, ich bin hier in guten Händen. Und somit erleichtert das natürlich auch den Haarschnitt in dem Moment.
Demnächst hält Frau Schäfer auf einer der größten deutschen Friseurmessen einen Vortrag, mit dem sie ihre Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit mit Menschen mit Demenz begeistern will. Und sicher auch wird. Wichtig ist ihr, die Scheu vor dem Umgang mit demenzkranken Menschen zu nehmen.
Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist einfach eine tolle Arbeit. Und es hat auch was von einer gewissen Form von Work-Life-Balance, so würde ich es tatsächlich benennen, weil du auch für dich selbst viel geerdeter arbeiten kannst. Du bist wieder mehr im Fokus auf Gefühle auch. Natürlich ist das Handwerk auch wichtig und natürlich lieben wir Haare schneiden. Das ist unser Beruf.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, machen Sie doch einfach mal die Dienstleisterinnen und Dienstleister in Ihrer Nachbarschaft auf die Initiative Demenzpartner aufmerksam. Auf die Möglichkeit, sich darüber niedrigschwellig und kostenfrei im Umgang mit Menschen mit Demenz schulen zu lassen. Denn der Kiez, das Quartier, die Nachbarschaft mit all den Läden, die sich darauf einlassen, Menschen mit Demenz in die Mitte zu nehmen und ihnen adäquat zu begegnen, die sind Schlüssel dafür, dass Menschen mit Demenz so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause leben können. Ein paar Links zur Sendung finden Sie auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.